Diese Vorstellung, die die AfD hat, von was Deutschland ist oder so, die geht gar nicht, denkt man eigentlich. Aber man weiß natürlich auch, wozu sie fähig sind. Aber es bedeutet eben, sich klarzumachen, dass die Umsetzung dieses Programms, dieses faschistischen Programms, bedeutet nicht einfach nur, einzelne Gruppen zu remigrieren oder zu eliminieren, sondern die bedeutet, das abzuschaffen, was heute eigentlich eine Stadt ist.
Die Reichen und Mächtigen, diejenigen, die uns beherrschen und ausbeuten, genießen ihre Privilegien. Ihnen steht die Welt offen, sie werden bejaht, beneidet und umworben, ihnen wird Respekt gezollt. Sie leben in Wohlstand und ohne Sorgen, so könnte man denken und so wird es uns auch von überall her erzählt. Allerdings wissen wir nicht erst seit Hegel, dass das Herr-Knecht-Verhältnis ein dialektisches ist, in dem der Herr abhängig ist von demjenigen, den er unterdrückt, während im Knecht ein Wissen um eine eigene Wirksamkeit und damit Macht existiert. Er weiß, dass der, der von seiner Arbeit lebt, ohne ihn nichts wäre. Auch im Rassismus scheinen die, wie es Franz Fanon ausdrückte, Verdammten dieser Erde vor allem Opfer dieses Gewaltverhältnisses zu sein. Linke Politik und antirassistische Bewegungen prangern diese Unterdrückung an und skandalisieren völlig zu Recht die darin eingeschriebenen Ungerechtigkeiten. Allerdings droht eine Sache damit aus dem Blick zu fallen. Die Menschen, die von Ausschluss und Ausbeutung betroffen sind, haben diese Gesellschaft grundlegend zum Besseren verändert. Und zwar in ihren tagtäglichen Anstrengungen, sich gegen alle Widerstände ein möglichst gutes Leben aufzubauen. Mit dem Philosophen Daniel Loik möchte ich daher die Frage stellen, wie gesellschaftliche Transformation stattfindet. Ob nicht das Wissen und die Praktiken derjenigen, die ganz unten auf der Stufenleiter unserer Gesellschaft stehen, grundlegend sind für den Kampf um eine solidarische und gerechtere Welt. Ob es sich deshalb aus linker Perspektive nicht lohnt, uns diesem Wissen und diesen Praktiken zuzuwenden. Daniel Loik hat vor kurzem ein Buch genau dazu geschrieben, das den Titel trägt »Die Überlegenheit der Unterlegenen – Eine Theorie der Gegengemeinschaften«. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den Manipod, den migrationspolitischen Debattenpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Daniel.
Hi.
Danke, dass du es uns ins Manipod-Studio nach Berlin geschafft hast, denn du arbeitest ja als Professor in Amsterdam und lebst außerdem in Frankfurt.
Ja, ganz genau. Danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Die Grundthese deines Buches habe ich ja eben zitiert und um die soll es in der nächsten Stunde gehen, nämlich, dass die, die beherrscht werden, den Herrschenden gegenüber einen Vorsprung haben. Die Herrschenden mögen reich an Geld sein, aber sie sind ansonsten arm, wie du schreibst. Und du beginnst dein Buch, was mich als Historiker sehr gefreut hat, mit einem Zitat, einem Ausschnitt einer Rede von Webb Du Bois von vor 100 Jahren, einer der bedeutendsten schwarzen Intellektuellen seiner Zeit, der von Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts gewirkt hat, einer der ganz großen Bürgerrechtler in den USA, der da maßgebend war für die Kämpfe der Rechte für die schwarze Bevölkerung. Und mich hat der Einstieg begeistert, aber ich habe mich auch gefragt, weil du schreibst ja auch, dass es in deinem Buch um eine andere, eine bessere Zukunft geht. Und du beginnst aber mit einem Beispiel von vor 100 Jahren, also beginnst mit der Vergangenheit. Vielleicht kannst du nochmal dazu was sagen, warum du die Zukunft in der Vergangenheit suchst oder wie ist das genau?
Ja, ich meine, das stellen wir immer wieder fest, dass die Zukunft eigentlich schon in der Vergangenheit liegt oder dass die Vergangenheiten ihre eigene Zukunft hatten. Also was ich einfach interessant fand, war, dass dieser erstmal verrückt anmutende Claim, dass es irgendwie was, dass es irgendeinen Vorteil gibt, den die Unterdrückten unter bestimmten Umständen haben können. Das ist ja so eine Idee, die erstmal total provokativ klingt oder auch ein bisschen sofort so romantisierend drüber kommt oder so. Und was ich interessant fand, war, dass dieser Claim wird eigentlich durch die Geschichte hindurch in den Bewegungen von unterdrückten, marginalisierten, ausgeschlossenen Gruppen selbst erhoben. Ja, und nicht nur bei Du Bois, auch in vielen schwarzen Bewegungen, in proletarischen Bewegungen, in feministischen Bewegungen, in queeren Bewegungen. Immer wieder gibt es eigentlich so eine Berufung auf einen Vorteil, den man selber hat. Und das ist also nicht was, was man jetzt von außen da so rein konstruiert. Und da kommt dann so ein weißer Philosoph an und sagt, oh, wie schön haben es eigentlich die Armen. Sondern das sind Ansprüche und Reflexionen und Forderungen, die sich aus den Bewegungen selber ergeben. Und das wollte ich damit eigentlich zeigen, dass diese Idee schon sehr, sehr alt ist, auch schon vor Du Bois erhoben wurde und durch die Geschichte immer wieder auftaucht.
Ja, du nimmst das Beispiel von vor 100 Jahren, das war ja auch eine besondere Zeit, 26, ist es, glaube ich, eine Rede von
Du Bois in Chicago vor der NAACP, die National Association of the Advancement of the Colored People, also der damals eine der bedeutendsten Bürgerrechtsbewegungen, die so sehr legalistisch, ne, sind die vorgegangen, haben sehr viel Gerichtsverfahren gewonnen, auch also gegen die Segregation damals. Genau, in einer Zeit, also in den 20er Jahren, die ist auch die Zeit der Harlem Renaissance. Und ich finde, also diese Rede zieht sich ja, also du nimmst immer wieder Bezug in deinem Buch eigentlich die ganze Zeit auf diese Rede. Und ich fand die auch ganz wunderbar. Ich kannte sie noch nicht. Und deswegen hören wir diesen Ausschnitt uns jetzt einmal gemeinsam an.
Wenn ihr heute Abend ganz plötzlich zu vollwertigen AmerikanerInnen werden würdet, wenn eure Hautfarbe verblassen würde, oder die Farbgrenze, Colorline, hier in Chicago auf wundersame Weise vergessen wäre. Wenn ihr außerdem mit einem Mal reich und mächtig wäret, was würdet ihr dann wollen? Was wäre euer erster Wunsch? Würdet ihr ein Auto mit den meisten PS fahren? Würdet ihr das prächtigste Anwesen an der Nordküste kaufen? Würdet ihr ein Rotarier oder ein Lion oder ein was auch immer mit dem allerhöchsten Status sein wollen? Würdet ihr die auffälligsten Kleider tragen, die vornehmsten Abendessen geben und die längsten Zeitungsanzeigen schalten? Selbst wenn ihr euch solche Ideale ausmalt, wisst ihr in euren Herzen, dass dies nicht die Dinge sind, die ihr wirklich wollt. Ihr erkennt dies besser als der durchschnittliche weiße Amerikaner, weil wir, die wir in Amerika an den Rand gedrängt wurden, nicht nur eine gewisse Abneigung gegen das Geschmacklose und Grelle haben, sondern auch eine Vision davon, wie die Welt sein könnte, wenn sie wirklich eine schöne Welt wäre. Wenn wir den wahren Geist hätten. Wenn wir das sehende Auge, die schlaue Hand, das fühlende Herz hätten. Wenn wir zwar kein vollkommenes Glück hätten, aber viel gute, harte Arbeit, das unvermeidliche Leid, das das Leben immer mit sich bringt, Opfer und Warten, all das, aber dennoch in einer Welt lebten, in der die Menschen wissen, in der sie gestalten, in der sie sich selbst verwirklichen und in der sie das Leben genießen. Dies ist die Art von Welt, die wir schaffen wollen, für uns selbst und für ganz Amerika.
Genau, Du Bois sagt in seiner Rede, die unterdrückten Schwarzen in den USA wissen in ihrem Herzen, wie die Welt sein könnte. Sie wissen es eigentlich. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei diesem Begriff auch die eine schönere Welt. Er spricht ja auch von, wie die Welt schöner sein könnte. Eine schöne Welt. Was ist denn eine schöne Welt für dich?
Ja, ich meine, ich glaube, intuitiv kann man das heute sich, also kann man sich das leichter vor Augen führen, weil wir sehen, dass die Welt, die die Herrschenden und Mächtigen aufgebaut haben, eine hässliche Welt ist. Das ist sowas, was man intuitiv mittlerweile, glaube ich, begreifen kann, wenn man sich Donald Trump anguckt mit seinem ganzen Gold und diesem Marmor und Elon Musk mit diesen hässlichen Autos oder Friedrich Merz mit seinem Flugzeug aus dem Sauerland. Und also das gibt so eine Intuition erstmal, dass man sagt, so will man doch eigentlich nicht leben. Also das, was uns da vorgespielt wird als begehrenswert, das wissen wir eigentlich auch schon in unseren Herzen, dass das nicht begehrenswert ist und dass das, was intensiv ist oder uns auf irgendeine Weise bereichert, was uns was Neues zuführt, dass das nicht dort zu finden ist, sondern dass die Angebote, die die Welt des Konsums und die Welt der Herrschaft aufdrängen, dass wir das zurückweisen wollen, ne? Sondern dass wir die Potenziale einer schöneren Welt oder eines schöneren Zusammenlebens woanders finden. Und ich glaube, dass wir auch schon oder viele von uns intuitiv wissen, dass das häufig Lebenswelten sind, gerade derjenigen, die in vielen Bereichen ausgeschlossen sind, unterdrückt sind, beherrscht werden. Also dass wir, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist eine schöne Welt, das ist nicht so eine Utopie, die man sich am Reißbrett ausmalt, wo man sich dann hinsetzt und so ein Modell entwickelt, wie wollen wir jetzt zusammenleben, sondern dass das in den Praktiken schon auf irgendeine Weise vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was Du Bois meint, wenn er von den Herzen spricht. Also das Herz ist natürlich eine Metapher. Was er, glaube ich, meint ist, ihr wisst es eigentlich schon in euren Praktiken. Ja, also es ist euch vielleicht nicht immer bewusst, aber das, was ihr macht in euren alltäglichen Begegnungsweisen, das nimmt eigentlich schon was voraus, wo ihr wisst, ihr habt eigentlich diesen Vorteil gegenüber denjenigen, die euch beherrschen.
Hm. Da komme ich gleich nochmal, also genau zu diesem eigentlich wissen sie schon, ne, dieses Bewusstsein. Das ist ja auch, glaube ich, der komplizierte Punkt zu verstehen oder zu akzeptieren, anzunehmen oder sich dem hinzuwenden. Da komme ich gleich nochmal dazu, weil das ist mir für mich das Wesentliche auch. Bleib doch nochmal ganz kurz dabei bei dem, wie du beschreibst, das hässliche oder hässlichere, traurige und gemeine Leben der Herrschenden. Ja. Also gut, du hast jetzt den Flieger aus dem März. Kannst du vielleicht doch nochmal sagen, also warum sind sie arm? Also die herrschen. Es gibt ja auch, ich meine, das ist ja auch nochmal, du sagst es ja auch, wir wollen ja hier keine Vereinfachung. Es gibt ja nicht nur die da oben, wie da unten oder die da unten und das sind die einen, das sind die anderen und sie sind völlig zwei distinkte Gruppen. Das ist natürlich tausendfach überkreuzt.
Ja.
Aber doch nochmal das, was in dem Moment des Herrschens vielleicht auch, was wir ja alle kennen, das Arme ist.
Ja, genau. Also das ist ganz wichtig, dass das erstmal nur eine schematische Einteilung ist, ja, dieser Dualismus. So meine ich das. So findet man das nicht in der Welt, sondern wie du sagst, es ist tausendfach überkreuzt und vermischt und man kann Herrscher und beherrscht gleichzeitig sein in verschiedenen Hinsichten und so. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber was ich glaube, woran man festhalten sollte, ist einfach, dass solange es Herrschaft gibt, sind Menschen auf diesen verschiedenen Achsen von Herrschaft unterschiedlich positioniert. Und je nachdem, wo man positioniert ist, ist man geprägt. Ja, und wenn du auf einer dominanten Seite positioniert bist, also wenn deine gesellschaftliche Lage, deine gesellschaftliche Situation davon abhängt, dass andere beherrscht werden, dann wirst du gezwungen sein, bestimmte Muster herauszubilden, seien es Gefühlsstrukturen, ideologische Strukturen, Denkstrukturen, auch ästhetische Ausdrucksweisen, die dich überhaupt in die Lage versetzen, das auszuhalten. Ja, oder die das für dich annehmbar machen, die das dich rechtfertigen, ja, mit denen du das rechtfertigen kannst. Und diese Verhaltensweisen oder Muster, würde ich eben sagen, sind verarmend, ja. Die schließen was aus. Die zum Beispiel, wenn man es jetzt auf der epistemischen Ebene sieht, also damit meine ich auf der Wissensebene, was für ein Wissen hat, was kann man wissen, sieht man, dass man bestimmte Sachen falsch sehen muss, wenn man, dass man bestimmten Blockaden unterliegt, wenn man andere beherrscht. Ja, ganz oft zum Beispiel sind das Naturalisierungsfiguren, ja, dass eben ich als Mann profitiere von der unbezahlten Hausarbeit von Frauen, aber das ist schon okay, weil es ist auch natürlich, es gibt diesen natürlichen Unterschied. Ich bin also gezwungen, mir das irgendwie zurechtzulegen und irgendwie so eine Welt in meinem Kopf aufzubauen, in der das dann okay ist. Und damit verarme ich. Ja. Ich habe eine Blockade. Ich habe sozusagen was mich ärmer macht eigentlich, obwohl ich sozial oder ökonomisch gesehen privilegiert bin. Und andersrum sind es dann eben die Unterdrückten, die diese Blockade nicht herausbilden müssen und die im Gegenteil vielleicht Zugang zu anderen Formen von Wissen haben oder auch anderen Formen von, also weil wir über das Schöne gesprochen haben, auch andere Formen von Ästhetiken und Ausdrucksweisen.
Da möchte ich gleich drauf kommen. Ich möchte doch jetzt doch nochmal an diesem Punkt bleiben, dir doch nochmal die Frage stellen, oder jetzt schon die Frage stellen, die ich dir auf jeden Fall noch stellen wollte, eher zum Ende, aber jetzt doch irgendwie, weil ich jetzt an diesem Punkt doch hängen bleibe. Sie sind arm, die herrschen, weil sie sozusagen beschränkt, also sozusagen ihre Herrschaft eigentlich nicht legitimieren können und sich darin Dinge bauen müssen, die das dem doch möglich machen. Und diese Dinge sind eben, bringen eine Verhärtung mit sich, eine Armut, ein Verlust eigentlich an Welt, also Weltabgewandtheit vielleicht auch oder so ein Verlust. Aber es scheint ja doch gerade heutzutage, viele Leute sprechen ja von einer Zeit der Faschisierung oder autoritäre Wende, wie auch immer, also die Verhältnisse werden gerade schlechter und es hat ja, das ist ja nicht nur die paar ganz oben, die das durchsetzen, sondern es ist ja, scheint ja eine große Attraktivität zu haben, diese Härte und genau diese Verarmung. Also warum sehen denn sich die Leute nach dieser Armut?
Ja, ich glaube, weil die Herrschaft sich intensiviert, intensiviert sich auch der Rechtfertigungsbedarf, ja, oder diese Abhärtung. Ne? Also man kann das ja im Alltag vielleicht schon sich klar machen. Also Henrike Kopeis hat das bürgerliche Kälte genannt. Ja? Also du läufst durch die Straße und Also ich wohne in Frankfurt, da ist es ganz noch krasser für mich, aber du läufst durch die Straße und begehst eigentlich permanent unterlassene Hilfeleistung, ja, weil du eigentlich immer eine Person siehst, die deine Hilfe braucht. Oder du wirst angesprochen von einer wohnungslosen Person, hast du Geld und man lügt sie eigentlich immer an. Oder man entwickelt eine Form von Kälte, ja. Auch komplett im Alltag, man muss gar nicht Friedrich Merz sein, auch sozusagen eingespielt im Alltag, man entwickelt eine Form von Distanz. Und ich glaube, je stärker die Herrschaftsverhältnisse sich zuspitzen, desto stärker werden auch diese Verhärtungsstrukturen, diese subjektiven, ja, also eben dann auch bis hin zu faschistischen Strukturen, von die dann eigentlich nicht mehr nur indifferent ist gegenüber dem Leid von anderen, sondern sogar die Leidenden sogar noch bestrafen will, dass sie überhaupt da sind, ja, und da weghaben will oder so. Also ich glaube, es gibt so eine, diese Verhärtung, diese Armut, die wird sozusagen zugespitzt in Verhältnissen der Faschisierung. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, also damit kein Missverständnis besteht, weil ich glaube nicht, dass die Unterdrückten automatisch dagegen immun sind. Ja, also all das, was Du Bois beschreibt, ihr wisst es in eurem Herzen, zeigt schon, dass es auch immer so einen Abstand gibt, ja, zwischen dem, was man eigentlich weiß und dem, was man in dem Moment gerade weiß. Also das ist nicht so, dass die Arbeiterinnen oder die Frauen oder die MigrantInnen automatisch irgendwie die besseren Menschen sind oder so, sondern dass es da immer noch was dazukommen muss, dass es eine Form von Organisierung geben muss, eine Form von kollektiven Strukturen, von Politisierungsstrukturen, und die sind, das ist der zweite Teil der Antwort, auch im Moment nicht überall stark. Also in faschistischen Situationen fehlt es manchmal auch, aber da können wir drüber sprechen, wo das genau wie stark der Fall ist. Aber ich würde sagen, der Faschismus hat leichtes Spiel, wenn diese Gegenvergemeinschaftungen fehlen oder schwach sind.
Oder könnte man es nicht genau andersrum sagen, weil das wäre eigentlich so eine Art der Argumentation, die ich eigentlich interessant finde, wenn man jetzt auch ein bisschen historisch daran geht, zum Beispiel ne, Du Bois Rede 26, das ist ja genau in dieser auch historischen besonderen Ausnahmezeit, würde ich sagen, diese Dekade zwischen 1919, Ende des Ersten Weltkriegs und 29, kann man vielleicht sagen, der Wirtschaftskrise, und dann kippt es ja also auch weltweit so eine Zeit des Aufbruchs, also der vielleicht auch 25, 26 auch langsam veräppt oder so, aber eben eine wahnsinnige Explosion gibt an Revolten, an neuen Formen sozusagen der Beziehungsweise des Lebens. Kann man denn nicht auch sagen, vielleicht auch für die jetzige, heutige Zeit, dass der Faschismus so mit so viel Gewalt oder die Faschisierung oder jetzt, was auch immer, wie man es nennen will, diese Gegenangriffe jetzt mit so einer Gewalt daherkommen, weil es eben auch eine, sozusagen, weil diese Gegengemeinschaften eigentlich auch eine relative, also Hegemonie werde ich jetzt nicht nennen, aber doch eine Stärke gewonnen haben, die sie nie hatten. Weil du nimmst ja jetzt auch so Beispiele in deinem Buch, was du eigentlich meinst mit sozusagen diesem situierten Wissen der Subaltern, das den Herrschenden fehlt. Da nennst du das verbotene Geheimwissen der Frauen. Das ist ja auch Donna Haraway, ne? Das situierte Wissen der Frauen um ihre Unterdrückung und da drin Praktiken der, wie man sich wehren kann dagegen. Utopische Vorstellungskraft der ArbeiterInnen. Du redest von erfüllender Nähe in Sorgebeziehungen, kollektiver Solidarität, transgressiver Rausch, das ist auch noch so ein, das hat mir auch gefallen, den man kennt, wenn was gelungen ist oder so, ne, wo man dann plötzlich Reichtum queerer Subkulturen, also wenn ich mir angucke, wie stark das jetzt mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ist, gerade in so einer jüngeren Generation, vielleicht gar nicht mal in ihrem Denken, aber doch in ihren Körpern irgendwie. Mhm. Würdest du nicht vielleicht auch sagen können, dass diese Vernichtungswut, die uns da jetzt gerade begegnet, also das soll weg, das muss irgendwie weg, eigentlich auch daher kommt, dass das andere so stark geworden ist. Also der Knecht sozusagen hat seine Macht nochmal ganz anders ausgebaut.
Ja, also da müsste man, glaube ich, es ist interessant, das sozusagen in der Faschismustheorie nochmal genau zu beschreiben. Was sind die Ursachen für so eine zunehmende Faschisierung? Und ich glaube auf jeden Fall, oder ich finde Theorien plausibel, die sagen, das sind Erfahrungen, also bei einer bestimmten Schicht, bei einer bestimmten Subjektformation, Erfahrungen des Verlusts von Privilegien oder entweder symbolischer Privilegien oder tatsächlich materieller Privilegien durch reale Gleichstellungserfolge auch. Also und in den USA glaube ich so, dass Obama irgendwie dafür steht, oder auch feministische Kämpfe, und dass deshalb es so eine Art Backlash gibt oder noch radikaler Frontlash, also noch radikalerer Backlash, wo auf diese Formation reagiert wird. Und ich glaube auf jeden Fall, dass viele von den von diesen faschistischen Ideologien sich formieren als eine Art, also die sind nicht selber Gegengemeinschaften, sondern die sind sowas wie Gegengegengemeinschaften. Die formieren sich als Ablehnung der Möglichkeit eines anderen Lebens. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Wobei man immer sagen muss, ich glaube, dass dieser Zusammenhang erstens zwischen, übersetzt sich überhaupt eine Unterdrückungserfahrung in eine Gegengemeinschaftserfahrung, in eine Erfahrung, der, dass man diese Vorteile auch spüren und ergreifen kann. Und auch dann sind die Gegengemeinschaften irgendwie in der Lage, politische Veränderungen anzustoßen. All das ist eben umkämpft. Und deshalb, wenn es umkämpft ist, dann bedeutet das auch, der Ausgang ist nicht offen, also der Ausgang ist offen und nicht vorherbestimmt. Deshalb würde ich mich davor hüten, so eine ganz deterministische Erklärung zu sagen, okay, so sind die Gegengemeinschaften schwach, sind die Faschisten stark oder umgekehrt. Und ich glaube, dass es immer Formen von Widerstand gibt, immer Formen von gegengemeinschaftlicher Organisierung gibt. Aber wie die sich verbinden können, wie stark die sich durchsetzen können, wie stark die gespürt werden, von der Gesellschaft wahrgenommen werden, das ist sehr spezifisch. Und,
ja. Kommen da jetzt auch nochmal drauf zurück, du hast es ja gerade nochmal gesagt, also diese fragile Position der Gegengemeinschaften, die ja sozusagen in verschiedene Richtungen verteidigt werden muss oder angegriffen werden kann. Also einmal, eben, das hast du ja auch schon gesagt, gibt es natürlich immer die Gefahr der Romantisierung, die wir tatsächlich auch erleben. Also mir fällt da jetzt ein, keine Ahnung, nationale Befreiungsbewegung früher, 80er Jahre, Chabbas und so, die Kurdistan oder jetzt auch ganz aktuell sehr stark Palästina, wo es ja, finde ich, schon auch so koloniale Fantasien gibt hier aus einer weißen oder europäischen Perspektive drauf, dass da drin das authentische, das gute, das bessere Leben gesehen wird, so was Überhistorisches, so ein kulturelles Erbe, was unbedingt so bewahrt werden muss. Das ist eine Art von Romantisierung. Ja. Was würdest du dazu sagen? Wie kann man das dagegen auch abgrenzen, verteidigen?
Ja, ich glaube, zwei Sachen. Also klar, das ist natürlich die größte, das lade ich natürlich auch ein bisschen ein, diese Gefahr oder dieses Missverständnis, dass ich selber so eine Romantisierung betreibe. Und das verstehe ich auch, warum das naheliegend ist. Aber also ich würde zwei Sachen dazu sagen. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen der sozialen Figur und der politischen Figur, ja. Und das ist eigentlich das, also Jacques Rancière hat das Rätsel der politischen Subjektivierung genannt. Also wie werden aus den sozialen Figuren politische Figuren? Wie werden die Leute, die Du Bois anspricht, da sagt er selber, ihr wollt vielleicht dieses Haus an der Nordküste oder dieses fancy Dinner, aber in ihren, eigentlich wisst ihr, das wollt ihr nicht. Also es gibt diesen Unterschied zwischen zwei Sachen. Und es gibt einen Unterschied, ob du ein Arbeiter bist oder ob du ein Proletarier bist. Also bist du sozusagen einfach nur eine soziale, hast du eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft oder bist du in der Lage, daraus eine Form von politischer Positionierung zu gewinnen.
Die berühmte Klasse an sich.
Klasse an sich und Klasse für sich. Genau. Und das ist eben, deshalb ist es nicht automatisch. Es sind nicht alle Unterdrückten, die diese Vorteile haben. Es sind nicht alle, die und nicht qua ihrer Unterdrückung, nicht qua ihrer ihres Ausschlusses oder Marginalisierung. Deshalb sind nicht wissen nicht alle Frauen mehr als alle Männer oder alle Queers mehr als alle Heteros, sondern da muss noch was dazukommen. Da müssen Prozesse der politischen Organisierung dazukommen oder der Gemeinschaftsbezüge, der Interpretation. Und nur dann, und deshalb sehe ich das eben als ein Potenzial. Ja, also nicht ein automatisches, eine automatische Disposition, sondern es gibt dieses Potenzial, das muss erst ausgeschöpft werden. Und gleichzeitig ist das aber auch nicht vollkommen zufällig. Also es ist auch nicht so, als wenn alle gleich dieses Potenzial haben, sondern es ist, hängt schon von der Situierung ab. Also es ist ein situiertes Potenzial, würde ich sagen. Und wenn das so ist, dann kann das aber auch nie, das ist eben kein Besitz, den man einmal hat und dann mitnehmen kann. Ja, also wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt einmal was gefunden, weil ich jetzt erkannt habe, ich bin queer und deshalb sozusagen habe ich das jetzt für mich gesichert, sondern das muss ich dann eben auch wieder aktualisieren in einem Konflikt, in einem immer selbst umkämpften Form von Gemeinschaftlichkeit. Und deshalb, sobald, das ist natürlich eine Gefahr, sobald eine Gegengemeinschaft sich verhärtet, sobald die selber nur eine Identität wird oder eine Form von Geschlossenheit entwickelt, sich ab, eine Bubble, die sich abgrenzt, die glaubt, dass sie sozusagen homogen, sobald es Homogenisierungstendenzen gibt, glaube ich, fällt es dann selber, läuft es Gefahr, reaktionär zu werden, dann verliert man diese Vorteile auch wieder. Und das sehen wir in der Geschichte die ganze Zeit, dass das passiert. Und
gerade gegenwärtig sehen wir das sehr, sehr stark, gerade auch in linken Bewegungen. Also die Frage der Verhärtung des Autoritären, das hat ja auch eine Linke ergriffen, der ja ein bestimmter Blick genau für das Fragile und für das Prozesshafte fehlt. Deswegen reden wir ja auch, weil ich auch finde, das muss stark gemacht werden. Und dein Buch macht es ja so stark, genau diesen Punkt. Du schreibst, dass diese Gegengemeinschaften eigentlich prozesshaft sind. Also du nimmst, glaube ich, auch den Begriff des Werdens, das ist so ein dilesianischer Begriff, also so ein Prozess des Werdens, der eigentlich so unabgeschlossen ist. Also es gibt keinen Zustand nach der Revolution oder so, also verkitschte Utopievorstellungen, wo dann alles gut ist und alles in Fülle da, alles sind freundlich miteinander, es herrscht Harmonie. So eine Harmonie ist ja im Grunde genommen was Bedrohliches. Eigentlich ist es eher eine faschistische Fantasie, die Harmonie. Sondern du willst ja auf was anderes raus, nämlich auf sozusagen, du sagst irgendwie, diese Gegengemeinschaften sind von einer internen Spannung geprägt. Also erstmal werde ich nochmal doch über den Begriff der Gegengemeinschaft, bevor ich dazu komme, weil ich bin dazu drüber gestolpert und glaube, bin ich der Einzige. Ich war letztens auf einer Veranstaltung hier in Berlin, wo du das vorgestellt hast, auch dein Buch, die ja wirklich rappelvoll war. Und da gab es ja einige Rede, also Beiträge aus dem Publikum, die mit dem Begriff der Gemeinschaft so ein bisschen, und ich hatte das auch, weil ich grenze das eigentlich immer ab, so, es gibt einerseits die Gemeinschaft, die so zumacht, sich selbst mit sich selbst identisch macht, verhärtet und dann den Begriff der Gesellschaft, eigentlich als sowas Offenes. Ja. Jetzt kommst du mit Gemeinschaften, sagst aber, die Gemeinschaften sind auch irgendwie in einer inneren Spannung, sind eben nicht mit sich selbst im Reinen, sondern, also kannst du dazu noch was zu sagen?
Ja, das wäre jetzt so ein anderer Punkt, wo mein Buch leicht angreifbar ist. Ja, genau dieser Gemeinschaftsbegriff, wie du sagst, auch in Deutschland hat man natürlich so eine Assoziation von Gemeinschaft als sowas Völkisches oder so, eben was homogen ist oder wo was ausschließend ist. Und ich komme eher von so einem, also ich denke dabei eigentlich immer an diesen Begriff von Community eher. Und ich glaube, dass so in der US-amerikanischen Diskussion der Begriff von vornherein anders offen ist und vielleicht nicht unbedingt diese Konnotation hat. Also ich meine mit Gemeinschaft wirklich einfach nur eine Art kollektiver Formation, ja, also von einer Formation von Menschen, die irgendwie eine Form von geteilter Praxis haben. Ja. Und das heißt, das kann ganz verschiedene Formen annehmen, entweder in Form von einer Kommune wirklich, also intentional betrieben, wir ziehen zusammen, wir gehen jetzt woanders hin und teilen unser Leben, aber es kann auch was sein, was erstmal gar nicht so bewusst ist, ja, also oder es kann eine Subkultur sein, also ein Jazzclub oder ein queerer Club oder eine politische Gruppe oder eine politische Bewegung. Das sind für mich alles Formen von Gegengemeinschaften und die bekommen eben ihre diese Vorteile oder diese schillernde Kraft gerade dadurch, dass sie mit sich selbst und mit ihrer Umgebung eigentlich ständig in einer Spannung liegen, ja. Und diese Spannung aufrechterhalten. Weil das ist das, was sie den Herrschenden voraus haben, ja. Dass sie die ganze Zeit in ihrem Selbstbild, in ihren Praktiken herausgefordert werden, ja. Eine Person, die queer ist, setzt sich viel stärker mit ihrer Sexualität, mit ihrem Begehren oder so auseinander, gezwungenermaßen, als eine Person, die, hetero ist, auch so aufwächst und sich in ihrem ganzen Leben nie fragt, ob damit irgendwas irgendwie anders sein könnte oder problematisch ist. Das heißt, da gibt es eben diese Verhärtung oder diese Selbstverständlichkeit, diese ideologische Blockade, während es eben bei diesen Gegengemeinschaften, die in dieser Spannung liegen, eine Form von implizitem Wissen über die Situiertheit der eigenen des eigenen Wissens oder der eigenen Position schon gibt. Mhm. Und deshalb darf diese Spannung, die ist wichtig. Wenn die wegfällt, entweder durch Integration oder durch komplettes Dichtmachen, dann kann sich das nicht mehr entfalten. Dann kommt es zu anderen Formen von Blockaden wieder.
Mhm. Ja, Integration hast du ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ne, das wäre so eine Position, klassische sozialdemokratische Position, hast du gesagt, ne, dieses kommt doch rüber, ihr könnt mitmachen, ihr seid dabei. Dieses Integrationsdispositiv, wogegen ist ja richtig, ist sich zu wehren. Das andere ist tatsächlich, dass ja Gemeinschaft sehr stark eben gerade jetzt auch in Subkulturen versucht, so sich harmonische Bedingungen zu schaffen. Also sozusagen die eigene Bubble, in der man eigentlich nur bejaht wird, wo einen niemand in Frage stellt, weil das in Frage stellen allein ja schon oft als Angriff gewertet wird. Also die, wo ja versucht wird, die Spannung rauszunehmen, Harmonie, Konsens, wie auch immer, oder auch bestimmte Konzepte von, keine Ahnung, also von Frieden, dass die dann aber irgendwie durchgesetzt werden müssen, autoritär. Also eine Vorstellung davon gibt, dass man so gegenseitig sich eigentlich bewachen soll. Du sagst ja was anderes. Ne? Du redest auch von so einer konflikthaften Vergemeinschaftung, wo ja der Streit eigentlich nicht das Problem ist, sondern konstituierend dafür. Dass es eigentlich darum geht, den zum Leben zu bringen und darauf aufzubauen. Ja. Vielleicht kannst du dazu nochmal was zu sagen. Ja. Konflikt und Streit als etwas, wo wir eigentlich hinwollen und nicht weg wollen.
Ja. Ja, auch da, also ich glaube, dass das nicht sowas ist, was man als Utopie so am Reißbrett, also so Streit ist gut oder wir müssen mehr streiten, sondern dass man das so sehen muss, sozusagen der Streit ist eigentlich schon, ob wir wollen oder nicht, sind wir dem schon ausgesetzt. Wir sind umstritten. Ja? Wir sind sozusagen, es gibt Kräfte, die auf uns einwirken, die uns in Frage stellen die ganze Zeit. Also der Streit gehört mit zu den materiellen, objektiven, nicht selbst gewählten Bedingungen unserer Existenz. Ja? Und ich glaube, du kannst halt jetzt auf diese Umstrittenheit deiner Existenz reagieren, indem du sie leugnest und auflöst, zum Beispiel indem du sozusagen auf der herrschaftlichen Seite, indem du naturalisierst, ja, ich will den Streit beenden, weil das ist mein Recht, das ist mein Land, das ist mein Titel, das ist meine Leistung. Sozusagen alles ergibt sich natürlich aus deinem Status, ja, weil du weiß bist, weil du Mann bist, weil du Deutscher bist, weil du, was weiß ich, bestimmtes Alter hast und so weiter. So kannst du den Streit beenden. Du kannst, aber es gibt natürlich auch auf der linken Seite, da hast du jetzt ja drauf angespielt, sozusagen sowas, was man vielleicht heute als Identitätspolitik versteht, wo dann die eigene Position, also wo die eigene das auch selbst eine Form von Privileg in Anspruch genommen wird, die sich sozusagen ganz organisch aus der eigenen Identität ergeben soll. Und das ist sozusagen ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht, weil wie das Du Bois zeigt und wie wir eben immer auch in ganz vielen anderen politischen Bewegungen sehen, dieses Potenzial sich immer aus Bewegung der Desidentifikation ergibt. Ja? Also ich will etwas anderes sein als das, was ich bin. Ich will nicht mehr nur ein Arbeiter sein, sondern auch nicht nur mehr einer, der arbeitet, sondern auch einer, der kämpft, ja, ein politisches Subjekt. Also man muss was anderes werden, man muss sich hinter sich lassen. Und das geht nur in Reibung und mit Friktionen. Und also deshalb, ich meine, ich bin gar nicht per se gegen so Form von Safe Spaces oder sowas. Ich glaube, dass das in einem bestimmten Zeitpunkt einen Sinn gemacht hat, ja, dass man sagt, man versucht, sich anders zu organisieren. Das war sogar zu Beginn von in Gegengemeinschaften war diese Praxis von Consciousness Raising extrem wichtig, ja, dass zum Beispiel Frauen sich zusammensetzen, miteinander sprechen, feststellen, die andere hat die gleiche Erfahrung wie ich gemacht und das ist eine Form von Politisierung, ja, die dann Handlungsfähigkeit freisetzt und es geht nur durch Ausschluss von Männern. Also wenn dann noch ein Typ daneben gesessen hätte, dann hätte das nicht funktioniert. Deshalb glaube ich, unter bestimmten Bedingungen kann das schon gut sein. Aber ich würde dir auch zustimmen zu sagen, es sozusagen als Diagnose der Linken, dass es sozusagen auch Formen davon gibt, die dann eben diesen konfrontativen Anspruch aufgegeben haben und stattdessen zu sehr auf Form von Harmonie oder Homogenität setzen.
Ja, dieses Problem kann man ja wahrscheinlich nie richtig auflösen. Man braucht diese Orte des Überlebens, also wo man eben nicht in Frage gestellt wird und trotzdem ohne den Widerspruch darin zu tilgen. Also, ja. Das ist ja wirklich schwierig. Ich meine, auch Harlem vor 100 Jahren, ich meine, das ist ein Stadtteil in New York, in diesem ganzen USA, ist ja mini klein, so gesehen. Und trotzdem ist es halt eine Welt für sich, in der so dermaßen viel entstanden ist, ästhetisch, epistemisch, was ja bis heute wirkt und absolute Ausstrahlungskraft hat. Und das wäre ja woanders so auch nicht denkbar gewesen. Absolut, das ist jetzt nicht als Safe Space schon klar, das ist ein Stadtteil und so mit allem. Aber trotzdem war es ja ein Ort, der eben von den schwarzen US-AmerikanerInnen besetzt war und da drin irgendwie, was das Ganze entstanden ist. Nochmal mit diesen Gegengemeinschaften, gut, hast du jetzt erklärt, viele oder würden jetzt vielleicht schnell auch an so Kommunen denken, ne, die so aussteigermäßig versuchen, sowas anderes hinzukriegen. Das ist ja das, was du, glaube ich, vielleicht am wenigsten meinst, ist vielleicht auch mit drin oder so. Ich würde nochmal auf den Punkt der Migration zu sprechen kommen. Mhm. Also Migration als eine bestimmte Bewegung, die du ja in deinem Buch auch als Gegengemeinschaft bezeichnest, obwohl da drin ja nicht unbedingt immer so Prozesse von politischer Organisierung stattgefunden haben. Die gab es natürlich auch, und zwar absolut heftig auch in den gerade 70er, 80er Jahren, Arbeitskämpfe, die ganze Bürgerrechtsbewegung, die migrantische, das waren ja politische Organisierungen. Aber ich würde ja sagen, oder das ist das, was, glaube ich, wir auch in unserer Arbeit immer gesagt haben, dass eigentlich der eigentliche Effekt der Migration nochmal auf einer anderen Ebene liegt. Nämlich eigentlich, weil Leute versucht haben, sich unter den Bedingungen von Ausschluss ein gutes Leben aufzubauen und dann darin in Konflikt gekommen sind und darin dann solidarische oder wie auch immer Gefüge aufbauen mussten untereinander und mit ihrem Umfeld. Und das eigentlich so diese Reibung oder den Konflikt eigentlich erzeugt hat, an dem die Gesellschaft dann letztendlich gewachsen ist oder wo sie sich geöffnet hat, wo sie in Aushandlungsprozesse gezwungen worden sind und darin auch so vielleicht so demokratische Momente gesetzt wurden. Also wie siehst du das mit der Migration? Das würde mich nochmal interessieren, weil da sagen ja gerade heutzutage ganz viele, ja, die Migranten sind doch selber alle jetzt mittlerweile rechts und also was soll jetzt an denen so, sind das jetzt die besseren Menschen oder so?
Nee, da würde ich das auch das Gleiche sagen, sozusagen, die sind nicht automatisch die besseren Menschen, aber es gibt eine Form von einem situierten Potenzial, das vielleicht, das sich aus dem Fakt der Migration heraus ergibt. Ne? Und also ein Begriff, der für mich sehr wichtig ist, ist der Begriff der Konvivialität, den Paul Gilroy geprägt hat. Und er meint damit eigentlich, dass es schon so ein alltägliches multikulturelles Zusammenleben in den europäischen Metropolen gibt. Also eine Art Multikulturalismus von unten, also nicht als staatlich Programm von den Grünen jetzt irgendwie ausgedacht und verordnet, sondern einfach.
Die Grünen haben ja Multikulturalismus, die Kulturen nebeneinander und das ist dann das bunte, plurale.
Und das ist nicht damit gemeint, sondern eben tatsächlich eine durchaus konflikthafte und eben, also um auf diese Reibung und den Konflikt zurückzukommen, also das ist sozusagen ein alltägliches ständige Aushandlung. Und das erzeugt bestimmte Skills einfach, also die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, also auch zum Beispiel die eigene Vorstellung von ethnischer Reinheit, Vorstellung von einem Zusammenhang von Geburtsort und Lebensort, all das in Frage zu stellen. Häufig passiert das mit Humor, also dass man sozusagen halt humoristisch aushandelt, so mit die Unterschiede, die es gibt. Und es gibt eigene Konfliktlösungsmethoden irgendwie. Und das beschreibt Gilroy eben mit diesem Begriff der Konvivialität. Und das ist was nicht einem politischen Programm unbedingt folgt. Da hat sich nicht irgendjemand hingesetzt, eine Partei oder Bewegung, und hat sich das ausgedacht, sondern das ist schon die Realität. Ja. Das ist schon da. Und wenn du dieser Realität ausgesetzt bist, dann bist du irgendwie anders geprägt als jemand, der halt nie einer migrantischen Erfahrung ausgesetzt ist oder irgendwie sein ganzes Leben in seinem Dorf verbracht hat und das ist total weiß und so weiter. Und das ist, glaube ich, da sieht man wieder diese Gegenüberstellung, dass ich damit durch diese migrantische Konvivialität ein Potenzial von anderen Skills entwickelt. Aber auch da, so wie bei allen anderen, ist es ein Potenzial, was in verschiedene Richtungen wirken kann. Also da muss noch eine Form von gegengemeinschaftlicher Organisierung dazukommen. Die muss nicht immer explizit politisch sein. Es können, wie du sagst, Arbeitskämpfe sein, Hausbesetzungen, Kämpfe um Rechte und so weiter. Aber das können auch einfach kulturelle Orte sein, kulturelle Begegnungen, miteinander zu essen. Und also ein Beispiel, was ich auch im Buch erwähne, ist nach der Ermordung von Halit Yozgat in Kassel 2006, wo es schon sofort danach diese Demo gab, kein zehntes Opfer, und wo man gesehen hat, sozusagen die migrantischen Communities wussten sofort, das waren Nazis, und der deutsche Staat und die deutsche Mehrheitsgesellschaft hat es erst 5 Jahre später mit der Selbstenttarnung des NSU gewusst. Ja, also, und dieses Wissen, ja, das ist eben eine epistemische Überlegenheit oder epistemischer Vorteil. Man hat Zugang zu einer Form von Wissen, die das andere nicht haben, ja, weil die eben bestimmten Blockaden ausgesetzt sind. Und dieses Wissen, das ist ja in dem Fall ganz klar, das ist nicht schön, das zu wissen. Das fühlt sich nicht gut an. Und das bedeutet auch nicht unbedingt, dass da jetzt dann sich eine massenhafte politische Organisation raus ergibt oder so, sondern es ist was einfach aus den Erfahrungen und aus den Alltagsinterpretationen dieser Erfahrungen ermöglicht wird. Mhm.
Ja, das ist ja das, was wir in der NSU-Aufarbeitung dieses migrantisch situierte Wissen genannt haben. Und diese Demo in Kassel von 2006, die sich jetzt ja auch gerade 20-jährig gejährt hat. Da ist ja auch interessant, der Vater von Halit Yozgat und auch die Tochter von Mehmet Kubaschik, Gamze, sprechen dort ja vor diesen paar tausend Menschen auf dieser Demo. Und sie sagen ja auch, sie sprechen ja direkt den Staat an, das Innenministerium, und sagen, öffnen Sie Ihre Augen, öffnen Sie Ihre Herzen und sehen Sie unser Leid, öffnen und spüren Sie unser Leid. Also auch da nochmal also sie machen ja nicht kalte Analyse und sagen hier, sondern sie sagen, hier ist es doch klar, also hier passiert was gegen uns und Sie können das beenden, also ne, liebes Innenministerium, so ist, und öffnen Sie Ihre Herzen, beenden Sie das. Ja. Und das ist ja eine Art von migrantisch situiertem Wissen, was da nach 2006, ja jetzt im Fall von NSU, ja nochmal sehr lange mit aller Gewalt auch unterdrückt und unsichtbar gemacht worden sind, aber was sich dann am Ende ja doch entfaltet hat und auch auf viele Leute affiziert hat letztendlich. Ne? Also diese Verführung eigentlich sozusagen zur Solidarität gebracht hat. Das hat man ja dann auch nach Hanau vielleicht auch gesehen, dass es da mittlerweile schon so 10 Jahre eigentlich eine Solidarität gemacht wurde, die dann irgendwie doch auch viele Leute erreicht hat da drin. Ich fand es interessant mit diesem Begriff des Maulwurfs, den du ja auch nimmst, das ist auch von Hegel, oder? Von Hegel. Der immer so wühlt und wühlt, so unsichtbar unter der Erde, man sieht ihn nicht und doch bereitet er schon mal alles vor oder destabilisiert die Struktur. Ich kenne mich da nicht gut aus, aber so war so das Bild. Wir haben ja damals mit Kanakatak vor 25 Jahren mittlerweile ja auch diesen Begriff geprägt, wir sind unter euch. Ja. Also jetzt gar nicht so diese klassische, wir organisieren uns und wir machen jetzt hier Aufklärung oder klagen an in dem Sinne die rassistischen Verhältnisse, sondern eigentlich so eine Umdrehung zu sagen, wir sind schon längst unter euch, also wir haben schon längst die Verhältnisse kanakisiert, haben wir damals gesagt, das kann man auch nicht rückgängig machen, das ist eh schon vorbei, euer Vorstellung von einem deutschen Deutschland oder so, weißen Deutschland, das ist ja im Grunde genommen was sehr viele Leute damals affiziert hat. Also eigentlich so eine Position von eine Überlegenheit zu demonstrieren oder zu behaupten, von dem man eigentlich auch weiß, sie ist halb stimmt sie nicht, aber halb stimmt sie eben dann auch doch, weil sie eben die Verhältnisse doch auch so sehr zum Tanzen gebracht hat. Also diese Vorstellung von, wie verändert sich eigentlich Gesellschaft, da würde ich gerne nochmal, weil wir haben ja auch damals diese historische Untersuchung gemacht, der Geschichte der Einwanderung gesagt, diese Alltagspraktiken, das hat diese Gesellschaft geöffnet und verändert. Also nochmal die Frage, wie verändert sich eigentlich Gesellschaft jenseits vielleicht von so klassischen linken Vorstellungen von, wir organisieren uns, wir machen Partei, wir wählen jetzt alle irgendeine Partei oder so und dann erringen wir die Macht. Wie kann man sich das vorstellen, eine Gesellschaft, die im Grunde genommen nicht auf Harmonie, nicht auf Gleichheit beruht, sondern auf Streit, Konflikt und darin aus einer Prozesshaftigkeit ins Offene zu gehen. Das setzt sich auch was voraus. Zum Beispiel eine Neugier, ein Interesse oder eine bestimmte historische Konstellation, wo Leute sich eben auch affizieren lassen, wie vor 100 Jahren oder wie vor 25 Jahren oder so. Was ja heute so verloren gegangen zu sein scheint.
Also was ich spannend finde, weil ich hab dieselbe, was du jetzt gerade beschrieben hast, und sagen, wir sind schon unter euch, ihr könnt es gar nicht mehr rückgängig machen. Ich hatte diese Intuition auch, oder hab die auch immer noch, weil ich, das ist die Realität der Städte, ja. Also was, wenn ihr das nicht wollt, also diese Vorstellung, die AfD hat, von was Deutschland ist oder so, die geht gar nicht, denkt man eigentlich, aber man weiß natürlich auch, wozu sie fähig sind, ja. Also man weiß, aber es bedeutet eben, sich klarzumachen, dass die Umsetzung dieses Programms, dieses faschistischen Programms, bedeutet nicht einfach nur, einzelne Gruppen zu remigrieren oder zu eliminieren, sondern die bedeutet, das abzuschaffen, was heute eigentlich eine Stadt ist, ja. Also ein urbanes, das gesamte urbane Leben zu beenden. Und das ist so, das heißt nicht, dass sie das nicht versuchen werden, ja, aber das ist das, was auf dem Spiel steht. Und das steht auf dem Spiel aufgrund der langen Arbeit von Gegengemeinschaften, die das verändert haben, ja, die Städte schon verändert haben. Und ich fand es sehr interessant, so ein Text von einer abolitionistischen Rechtswissenschaftlerin, Amna Akbar, die die Proteste in Minneapolis beschrieben hat, gegen ICE, die Anti-ICE-Proteste. Ja. Und sie hat das so beschrieben, dass sie gesagt hat, wir dürfen nicht sagen, das ist jetzt, wir sind einfach aus humanitären Gründen dagegen, dass Leute abgeschoben werden oder so, sondern sie hat das, hat den Begriff der Selbstverteidigung benutzt. Sie hat gesagt, wir verteidigen uns gegen den Angriff, wir verteidigen unsere Stadt gegen diese Besatzung durch ICE. Und der Vorteil für sie war zu sagen, wir müssen nicht irgendwas erst erkämpfen, was irgendwo in der Luft liegt oder was in der Zukunft ist, sondern wir knüpfen an eine Realität, an die es schon gibt und dass das eigentlich viel kräftiger und stärker ist. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne, überzeugende Idee sozusagen, also an die schon bestehenden Beziehungen eigentlich anzuknüpfen und die zu verteidigen und sozusagen und auszuweiten. Ich würde dann aber sagen, wenn man das macht, hat das natürlich auch Implikationen für die politische Strategie, indem man sagen muss, Angriff ist die beste Verteidigung. Also man kann nicht einfach dabei stehen bleiben, den Status quo zu verteidigen, wie wir auch wissen, sondern wenn man die Stadt verteidigen will, seine NachbarInnen verteidigen will, sich selbst verteidigen will, dann bedeutet es immer auch, den Status quo grundlegend in Frage zu stellen. Ja, weil der ist es ja, der diese ganzen faschistischen Tendenzen überhaupt erst hervorgebracht und erzeugt hat.
Aber eigentlich ein bisschen in Frage zu stellen, aber ohne genau zu wissen, wie es eigentlich anders aussehen kann. Also, oder so verstehe ich das mit diesem ins Offene hinein. Also die Kämpfe sind immer unabgeschlossen, sie enden nie an einem besonderen Punkt in der Zukunft. Es geht immer weiter, auch über Konflikt. Also ins Offene, wir wissen eigentlich gar nicht, wo es hingeht, wer wir sein werden.
Ja, wobei manche Sachen wissen wir schon. Also ich glaube, also ich würde daran festhalten, dass es nicht ganz geschlossen sein kann. Es gibt nicht einen Endpunkt im Sinne von so, wir definieren jetzt X und dann das ist der Weg dahin. Das muss offen bleiben. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass es eine totale Beliebigkeit ist und wir wissen, wir machen einfach mal irgendwas. Sondern das ist dann schon eben mit dieser alten, jetzt wieder Hegel, bestimmte Negation. Also wir wissen, was wir nicht wollen. Ja. Und wir wissen zum Beispiel, dass das, was in Minneapolis passiert und was möglicherweise bald auch in Deutschland passiert, also diese massenhafte polizeiliche Repression gegen Migrantinnen und andere, dass das Ergebnis der nationalstaatlichen Normalität ist. Ja. Und dass man also, wenn man Konvivialität verteidigen will, dann muss man auch den Nationalstaat in Frage stellen. Da muss man diese Form der politischen Organisation in Frage stellen. Und das ist natürlich, dann bekommt das eine sehr, sehr radikale, abolitionistische Stoßrichtung, die aus meiner Sicht einfach daherkommt, dass, wenn man diese These ernst nimmt, dass es sowas wie einen Vorteil der Gegengemeinschaften gibt, dann kann die Befreiung von Gegengemeinschaften nicht darin bestehen, dass sie einfach integriert werden in die bestehende Gesellschaft. Damit würden sie ja gerade diese Vorteile verlieren, sondern im Gegenteil, da muss man von der Perspektive der Ausgeschlossenen ausdenken. Da muss man eben.
Genau, aber ohne, dass sie die Herrschaft übernehmen.
Also genau, dass sie, also das gesamte Relation muss aufgelöst werden.
Genau, was ja aber heißt eigentlich im Grunde genommen, wie du sagst, wir wissen, was wir nicht mehr wollen und auch wer wir nicht mehr sein wollen. Ja. Das ist ja genau, glaube ich, die Krux der heutigen Zeit, dass die Leute alle so wissen, wer sie sein wollen. Eigentlich geht es ja darum, die Frage, wer wollen wir, also in Zukunft gerichtet, wer wollen wir sein, das ist offene Frage, die wir aber selbst noch nicht so richtig beantworten können, uns berufen auf unsere situiertes Wissens, Dinge, die wir dort erlebt haben, Erfahrungen, Beziehungsweisen. Aber die sind ja noch nicht fertig oder so. Ja. Und wir wissen selber ja noch nicht. Es ist ja sozusagen genau das, die Frage der, auch Frage der Subjektivität. Wie kann man das eigentlich verändern?
Also, ja. Und wir wissen aber, wenn wir diese Frage offen lassen wollen, offen halten wollen, dann folgt daraus, dass wir gegen bestimmte Schließungs- und Identifikations- und Disziplinierungsstrategien ankämpfen müssen, ja, die das ausschließen. Ja? Also die uns immer schon sagen, wer wir sind. Wir sind ein Bürger, wir haben ein Geschlecht, wir haben eine Arbeit zu machen, wir definieren uns über unseren Beruf, all das, was uns die ganze Zeit eine Schließungsbewegung und Fixierungsbewegung auflegt und sozusagen diese Offenheit. Weil ich will mich so ein bisschen dagegen wehren, dass es so eine Beliebigkeit bekommt. Ja, wir müssen einfach weiterkämpfen. Ich weiß, das ist nicht das, was du meinst, aber das hat ganz handfeste, ganz radikale Implikationen.
Hm. Aber die erste Implikation ist doch eigentlich die Differenz zu begrüßen und sozusagen das Fremde auch sozusagen nicht auszuschließen, sondern dem offen und neugierig gegenüber zu treten. Das ist doch eigentlich eine Qualität da drin, die sich ja genau auch findet in diesen, also wenn du sagst, die Queeren oder Bewegung und auch die Migrationsbewegung sind ja immer Begegnungen eigentlich mit dem anderen oder dem anderen Gemachten, dem Fremdgemachten.
Absolut,
und da drin so eine Offenheit. Also diese Offenheit ist doch im Grunde genommen das, was
und das ist auch
zur Solidarität verführt, vielleicht auch oder dahin führt zumindest.
Ja. Und das kann nicht einfach nur Ergebnis einer Koalition sein oder so, ne? Also, dass man sagt, wir machen jetzt ein Bündnis, so wie man so als Linke immer denkt, so, wir machen ein Bündnis,
sondern. Ja, furchtbar.
Das bedeutet, dass man sich auch selber ändern muss. Ja, also, ich finde, das wird so schön gezeigt in diesem Film Pride, wo eigentlich es kommen eben die Minenarbeiter und die Londoner Gays, merken, sie haben eigentlich denselben Feind, nämlich Thatchers Neoliberalismus und die Polizei. Und die Gays fangen dann an zu sammeln für die Miners. Aber das wird eigentlich erst in dem Moment interessant, wo das bedeutet, dass sie auch an ihren gemeinschaftlichen Praktiken jeweils teilnehmen. Also die Gays gehen auf die anderen, auf diese Feste, ja. Und die Miners kommen dann in Gay Club nach London und die sozusagen nehmen an diesen, sie entwickeln eine geteilte gemeinschaftliche Praxis. Und das führt dazu, dass sie sich, beide Gruppen verändern sich dadurch. Die werden nicht einfach addiert, sondern die werden andere dadurch. Ja, und da, ich glaube, dadurch ist Solidarität möglich.
Ja. Ja, genau. Also wir hatten ja auch kurz darüber geredet mit diesem, dass man da drin auch das Fremde in sich selbst entdecken kann. Ne? In dem Film, das war ja auch das Beispiel, entdeckt ja dann einer oder kann, er weiß es wahrscheinlich schon die ganze Zeit, dass er selber auch schwul ist, einer der Arbeiter, der Minenarbeiter in diesem super hetero Umfeld und traut sich dann, es ermöglicht ihnen, sich zu outen quasi.
Ja.
Ja, also sich selbst nicht in dem anderen zu erkennen, sondern den anderen in sich selbst. Also zu sagen, ich bin auch eigentlich queer.
Ja. Und das ist natürlich ein Prozess, der bedrohlich ist.
Ja. Und der aber auch Mut und also irgendwie so einen Schritt auch voraussetzt. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, das ist so ein ganz kleines Beispiel nur, aber ich finde es eins total schönes. Es gibt dieses echt interessante Buch zur Roten Hilfe von Markus Mohr. Da drin ist auch so ein Artikel zu dem Verhältnis damals der Roten Hilfen zu den migrantischen Kämpfen der 70er Jahre. Und es gibt da so eine Passage, wo dann irgendwie die deutschen Linken dann zu den streikenden migrantischen Arbeitern gehen, die dann so ein Werk besetzen und dann dort aber feiern. Und dann bringen die ihre Kinder mit und ihre Familien und dann machen die Musik und dann kochen die. Und diese linken Genossen sind, auch männlicher Form die Genossen, sind hin und weg. Also sie träumen, sie schwärmen von dieser Musik und dieser Wärme und also weil sie erleben da was Neues, weil das kennen sie nicht. Kämpfe sind anders, sind hart, sind reduziert, sind auf dem Punkt und dort geht es plötzlich um das ganze Leben, kommt da rein und es bringt sie direkt unmittelbar in so eine, also es affiziert sie so richtig. Aber gleichzeitig sind das halt so ganz wenige Linke, deutsche Linke, die diesen Schritt machen, die da hingehen und überhaupt sich das angucken. Also woher oder wie kann man jetzt vielleicht auch zum Ende hin eigentlich sozusagen, woher findet man oder kann man den Mut vermitteln, Leuten gegenüber sich darauf einzulassen, auf diese Wette, auf die Zukunft, zu sagen, hier ist was zu gewinnen an Reichtum. Nicht als Allyship, nicht als, ne, wie du sagst, Bündnis, sondern tatsächlich in Veränderung.
Ja.
Also oder
gute auch Frage.
Und Strategie der Linken auch, weil eine linke Politik jetzt gar nicht nur, jetzt Partei nur, sondern insgesamt auch Bewegung und Linke. ja ganz in eine andere Richtung gehen oder dafür gar nicht so doll offen scheinen.
Ja, also ich glaube, ich habe darauf keine gute Antwort. Aber ich glaube, dass also dieser Begriff des Angebots, ja, wir machen dieses Angebot und dann sozusagen, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zum Prediger wird, ne? Mhm. Dass man nicht sagt, ich predige die Liebe, ja, seid doch mal neugierig oder so. Ich glaube, so funktioniert das nicht, sondern das ist dann eher noch mehr eine Form von wird als Fremdbestimmung irgendwie erfahren, sondern das muss, du hast jetzt auch schon mehrfach den Begriff der Verführung benutzt, ja, also dass es sozusagen eher was ist, was sich aus einer geteilten Praxis her ergibt, ja, also dass es etwas ist, was erstmal verankert sein muss in einer geteilten Realität und dann kann das sozusagen, so wie Du Bois sagt, ihr wisst es doch eigentlich schon. Und ich glaube, dieses Eigentliche muss irgendwie zuerst hergestellt werden. Und das geht, glaube ich, also durch die Städte. Das ist so ein Beispiel, was wir jetzt besprochen haben, durch das faktische Zusammenleben. Die haben sich ja auch nicht die Bewohner von Hannover ausgesucht, dass sie sozusagen jetzt auf einmal Teil einer Konvivialität werden, sondern das ist sozusagen die Realität geworden und das hat ihnen dann was ermöglicht vielleicht. Oder in Kassel oder Köln oder sonst wo. Das heißt, es gibt schon vorher eine geteilte Praxis. Und ich glaube, dass das auch was ist, was in vielen anderen Bereichen wichtig ist, dass es irgendwie diese Erfahrung eines geteilten Problems oder einer geteilten Welt, dass die zuerst kommen muss. Und diese Welt muss man halt irgendwie produzieren. Und ich meine, da gibt es halt linke Strategien, die machen das durch Stadtteilprojekte, Stadtteilarbeit, durch irgendwie autonome Jugendzentren oder so. Aber ich glaube, dass die werden auch, das ist jetzt sozusagen wieder so ein wirklich so ein Rest-Hegelianismus in mir, der so an so eine List der Geschichte glaubt. Glaube ich nicht wirklich, aber irgendwie an sonnigen Tagen hat man diesen Optimismus. Dadurch, dass die Welt insgesamt schlechter wird, alleine die ökologische Bedrohung, ja, erzeugt eine Gemeinsamkeit von Problemen, die, glaube ich, auch neue Solidaritäten ermöglicht. Mhm. Ja, und,
oder Angst macht und darin verschließt. Ja, also wir leben im Zeitalter der Angst und nicht der Hoffnung. Aber genau die Frage der, ich würde ja doch nochmal eine Bresche schlagen für die Fläche, für das Land, weil du die Städte so hervorhebst, weil ich weiß, die Leute steigen uns aufs Dach, auch zu Recht, die nämlich in der Fläche was versuchen, auch was hinkriegen. Also gerade, weiß nicht, 2015, 16 ist ja immer hier das Beispiel, viel in Manipod, aber ne, diese Solidarität damals, diese Refugee Welcome Affekt, ja eigentlich eine Affizierung auch zur Solidarität, ja tatsächlich auch überall stattgefunden hat, selbst in so Käfern. Während wir natürlich auch wissen, dass die Stadt, wenn wir von der Stadt reden, auch so nur bestimmte Stadtteile meinen. Ja. Und die hören ja auch ziemlich schnell wieder auf. Also ich glaube, vielleicht findet das ja auch überall statt, diese Form von Konvivialität, also irgendwie miteinander klarkommen. Vielleicht ist es sogar oftmals einfacher, so eine Wiederbelebung der Commons in so kleineren, überschaubaren Orten, wo man sich zusammensetzen kann oder so, ich weiß es nicht.
Also das ist auch so ein, also weiß ich nicht, ob Dissens, aber einfach so eine Art Running Gag zwischen mir und Eva von Redeker, die, wir sind uns in vielen Sachen, glaube ich, einig, auch so in so einer politischen Stoßrichtung, aber ich denke halt oft von der Stadt her und sie denkt vom Land her oder von der Erfahrung in ländlichen Gebieten. Und ihr Argument, das finde ich auch tatsächlich eigentlich plausibel, ist, oder eins ihrer Argumente ist, eben, dass es ein größeres Gespür auch, deshalb meine ich das vorhin mit der ökologischen Bedrohung, ja, also für die ökologischen Veränderungen gibt. Ja, also dafür darauf, dass da ein Problem ist, wenn jetzt
das
Wasser knapp wird, die Schwalben nicht mehr kommen, irgendwas nicht blüht, was eigentlich blühen sollte. Und das ist sozusagen ein anderes Wissen, das ist auch wieder ein Wissen. Ja. Darüber spricht übrigens auch Bogdanov in der Sowjetunion, hat auch sozusagen, die Bauern wissen eigentlich schon viel mehr über die Natur als die Wissenschaftler, ja, weil die einfach diese alltägliche Erfahrung oder diese Begegnung mit der Natur haben. Und das ist, glaube ich, schon ein Argument, wo ich sagen würde, da gibt es auch eine andere Form von Potenzial. Ja, ja, also, aber auch da, das ist kein automatisches Wissen. Das kann auch ganz in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das ist Frage der Organisierung und der geteilten Kämpfe.
Und die Frage der Hinwendung, ne? Also die migrantischen Communities wissen mehr über rechten Terror als die Rechtsextremismus-Experten in ihren Büchern. Die Frage ist eben der Hinwendung. Wie kann man dieses migrantische situierte Wissen oder das situierte Wissen der unterliegenden Stärken sichtbar machen? Also neugierig drauf sein. Also genau.
Ja, und weil du gerade auch gefragt hast nach der politischen Perspektive, also das würde ich schon sagen, wenn ich mal gefragt würde, sozusagen den Ratschlag der Linken, und ich meine, als Partei, aber auch als gesamtgesellschaftliche Bewegung, also die in Fragen der Migrationspolitik gibt es natürlich so ein strukturelles Paradox, dass du dich einerseits an nationale Institutionen wendest, national oder um sie kämpfst, für sie kandidierst oder was weiß ich, Berlin, Deutschland, und die sozusagen per se exkludierend sind, weil sie eben national sind, und gleichzeitig die Realität der Leute, die in diesen Gebieten leben, sind schon international, ja, und werden immer internationaler werden. Migration wird nicht aufhören, Migration wird zunehmen. Und das ist natürlich ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann mit dieser Form von Politik. Und ich glaube, die einzige Weise, wie man den immerhin nicht noch verschärfen kann, ist, indem man eine internationalistische Perspektive aufrechterhält und eine Perspektive aufrechterhält, die über den nationalen Rahmen hinausdenkt und auch Verbindungen zieht zu supranationalen, internationalistischen, globalen Gegenbewegungen. Mhm. Und das, wenn das nicht gemacht wird, glaube ich, dann ist diese Partei oder diese Bewegung sowieso verloren, ja, weil dann ist sie wie alle anderen Parteien eine Bewegung der Verteilung innerhalb des nationalen Rahmens, und das ist wird nicht ohne Rassismus gehen. Und diese Tendenzen gibt es natürlich schon, aber also meine Hoffnung ist ganz stark, dass es eine starke Orientierung hin zu migrantischen Kämpfen gibt, die aber auch als internationalistische Kämpfe verstanden werden müssen.
Ja, das wäre vielleicht sogar so eine doppelte Bewegung. Einerseits sie ist supranational, also international, transnational, und andererseits also das, was es übersteigt, und andererseits das, was es unterläuft. Ne? Also im Inneren sozusagen diese Unterlaufung des Nationalen, wie zum Beispiel in den Solidarity Cities, oder wo sich Kommunen, denn das ist ja, du hast auch das Buch mit Vanessa Thompson zu Abolitionismus herausgegeben. Da geht es ja genau darum, Strukturen aufbauen, die eigentlich sowas wie Staat oder wie wir es jetzt kennen, staatliche Institutionen, nationale Institutionen überflüssig machen. Genau. Und das wäre ja so eine doppelte Bewegung. Unterlaufen, übersteigen, weiß nicht.
Ja. Ja, und dazu gibt es aus meiner Sicht keine Alternative, weil es gibt, also wenn es stimmt, Migration und Flucht wird nicht aufhören, sondern wird zunehmen. Erstens und zweitens, der Nationalstaat in seiner jetzigen Form ist nicht in der Lage, das abzubilden, weil er eben immer noch auf Fiktionen von Staatsbürgerschaft oder zählbarer Staatsbürgerschaft, Homogenität und so weiter beruht. Dann gibt es eigentlich nur diese zwei Alternativen, entweder noch mehr Gewalt, noch mehr Tote, noch mehr Ausschluss oder irgendwie eine Neuerfindung. Ja? Also das, was Rosa Luxemburg mit Sozialismus oder Barbarei beschrieben hat, ist eben, glaube ich, heute sowas wie No Border oder Barbarei. Hm.
Siehst du denn eigentlich so eine Hinwendung jetzt der Linken zu diesem Wissen der Subalternen? Mir kommt es so eher vor oder öfter vor, dass es eigentlich wieder wie so eine Renaissance so alter Klassen Begriffe gibt?
Also es kommt drauf an. Ich meine, klar, es gibt in manchen Szenen eher so eine Retraditionalisierung, würde ich sagen. Oder auch eine... aber auch da, ich meine, ich glaube, dass viele schon jetzt auch den Klassenbegriff dann zum Beispiel von vornherein multikulturell denken, ja, oder dass immer mehr Leute dahin kommen, die Arbeiterinnenklasse nicht als weiß zu denken, sondern als eine, die migrantisch geprägt ist, hoffe ich, dass es so ist.
Aber dann kann man es ja in zwei Richtungen, einerseits sagen, bei der Klasse sind alle anderen auch mit dabei und betont das, oder man sagt, da drin gibt es Praktiken, die wichtig wären für so eine für so ein Klassenverständnis.
Ja. Ja, und ich würde auch sagen, also nicht für alle ist die Klassenposition die entscheidende politische Erfahrung, die politische also Politisierungserfahrung, ja, also die Erfahrung von ein Refugee zu sein, kann eine Arbeiterin oder eine Managerin gleichermaßen betreffen, ne? Oder die Erfahrung von sexualisierter Gewalt oder die Erfahrung queer zu sein oder so. Also ich glaube, dass man das nicht sowieso nicht reduktiv also ja, dass man es nicht reduktiv verstehen kann und dass man diese verschiedenen Sachen nicht gegeneinander ausspielen sollte, ne, sondern dass es dazu einer Multitude, einem Zusammenkommen, vielstimmigen Zusammenkommen kommen muss und dass die geteilte Erfahrung davon ist eine Erfahrung des Beherrschseins, des Geworfenseins in eine Position, in der man ständig im Konflikt ausgesetzt ist. Mhm. Und das ist, ich meine, man könnte darüber sprechen, ob nicht eigentlich die Klassenerfahrung auch schon im Wesentlichen erstmal das ist. Ja, die originäre proletarische Erfahrung bei Marx ist auch nicht die Arbeit, sondern der Ausschluss. Du bist ausgeschlossen von den Produktionsmitteln. Und das ist das, was eigentlich der Proletarier, die Proletarierin teilt mit der Ausländerin, mit der...
Ja, eigentlich.
eigentlich.
Daniel, vielen Dank für dieses wirklich tolle und interessante Gespräch. Ich hoffe, dass viele Leute dein Buch lesen werden. Das hat mich so dermaßen bewegt und ich hoffe, dass das irgendwie noch viel mehr Menschen bewegen wird.
Vielen Dank.
Ihr hörtet die 30. Manipod-Folge mit Daniel Leuk zur Überlegenheit der Unterlegenen in der Migrationsgesellschaft. Weiterführende Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes unter rosalux.org/manipod. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.